MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Es ist Fastenzeit und da kann man ja auf vieles verzichten. Auf eins verzichten wir hier im MKR aber ganz sicher nicht, und zwar auf unseren wöchentlichen Blick in das neue Magazin Innehalten. Dazu ist jetzt mein Kollege Joachim Burkhardt bei mir im Studio. Hallo Joachim.
Hallihallo.
Joachim, in der neuen Ausgabe geht es bei euch trotz Fastenzeit nicht um Verzicht, sondern um Verschwendung. Das klingt jetzt erstmal nicht sehr nachhaltig. Um was geht's denn da genau?
Ja, in der Fastenzeit ist ja das gängige Missverständnis, dass es einfach immer nur darum geht, weniger oder gar nichts mehr zu essen oder zu trinken. Tatsächlich ist es aber so, dass die Fastenzeit ja vielerlei Möglichkeiten bietet, sich mal umzuorientieren, mal umzudenken, mal sein ganzes eigenes Leben auf den Prüfstand zu stellen. Und anstatt zu verzichten, könnte man tatsächlich auch mal verschwenderisch sein. Gerade in der Fastenzeit verschwenderisch mit guten Dingen umgehen. Einfach mal Zeit für andere verschwenden, Freude, Liebe, Hoffnung, Kraft oder natürlich auch Geld. Und wir haben da einige interessante Beispiele aufgeführt in unserer neuen Ausgabe. Und ich muss sagen, das macht beim Lesen so richtig Lust, nicht nur zu verzichten, sondern zu verschwenden.
Das klingt auch richtig schön. Und zwar klingt es vor allem, dass man nicht nur was für sich selbst tut, sondern auch eben was für andere. In der Fastenzeit geht es ja auch so, du hast es eben schon gesagt, so ein bisschen darum, auch bewusst vielleicht auch in sich hineinzuhören. Das hast du ja ganz offensichtlich gemacht, hören. Du warst nämlich auf einem Konzert von dem Jazzmusiker Billy Harper und du hast mit ihm im Anschluss auch gesprochen. Dabei ging es aber nicht nur um die Musik.
Ganz genau, ja. Das war eine ziemlich schräge und lustige Sache. Ich war bei einem Jazzkonzert, das er mit seinem Quintett gegeben hat. Also er ist eine lebende Legende der Jazzmusik, 82 Jahre alt und seit vielen Jahrzehnten auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Und während des Konzerts hat er immer wieder das Gespräch mit dem Publikum gesucht und hat von sich aus angefangen, auch über Spiritualität und über Gott zu sprechen. Und da wurde mir dann als Zuhörer sofort klar, das bedeutet ihm offensichtlich etwas. Das sind wichtige Themen für ihn. Und ja, ich hatte dann spontan die Idee, ihn im Anschluss an das Konzert gleich persönlich anzusprechen und ein Interview zu arrangieren. Und das hat tatsächlich geklappt. Ganz kurzfristig konnte ich ihn dann am nächsten Tag in seinem Hotel besuchen, kurz bevor er in die nächste Stadt seiner Europatournee abgereist ist. Ja, und wir haben ein ausführliches Gespräch geführt über Musik und über Spiritualität.
Und kannst du so eine Sache vielleicht schon ein bisschen spoilern, was er gesagt hat?
Also lustig fand ich ja seine grundsätzliche Einstellung zum Leben, eher als über 80-Jähriger, der so völlig tiefenentspannt daherkommt und sagt, ach, ich bin eigentlich überhaupt noch gar nie auf die Idee gekommen, aufzuhören mit der Musik. Ich mache einfach weiter, bis ich umfalle. Und noch ein paar andere lustige Sachen auch. Ja, auch über die Spiritualität und wie er sich in der Musik vielleicht sogar an Gott ein bisschen annähern kann, hat er mir verraten. Und ja, schaut's rein in das Magazin. Das ist, glaube ich, ein ganz ungewöhnliches Interview geworden.
Danke, Joachim. Dann schauen wir mal rein in die neue Ausgabe des Magazins Innehalten. Ab sofort erhältlich in vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising. Mit dem Abo können Sie es sich ganz bequem nach Hause liefern lassen oder digital in der Michaelsbund-App lesen. Und in der Michaelsbund-App noch ein kleiner Tipp, da können Sie nämlich auch das MKR hören. Also besser geht's doch gar nicht. Magazin vor Augen und das MKR im Ohr. Sie hören das MKR an diesem Mittwoch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Zeit der guten Nachrichten aus Syrien ist vorbei. Zumindest vorerst. Vergangene Woche sind dort vermutlich über 850 Zivilisten einem Massaker zum Opfer gefallen. Sie gehörten vor allem der Minderheit der Alawiten an. Und auch die im Land noch lebenden Christen bangen nun um ihre Sicherheit. Und das ist auch Thema der deutschen Bischöfe.
Sie sind gerade zu ihrer Frühjahrsvollversammlung im Kloster Steinfeld in der Eifel zusammengekommen und sie haben einen der höchsten Kirchenvertreter Syriens zu Gast, den Erzbischof von Homs, Jacques Murat. Der hat über die Lage in seiner Heimat berichtet.
Wenn jemand die vielen Bruchlinien in Syrien kennt, dann ist das Jacques Murat. Der heutige Erzbischof von Homs ist vor ziemlich genau 10 Jahren von Dschihadisten entführt worden. Auf einem Motorrad hat ihn ein befreundeter Muslim befreit. Und auch während des jüngsten Massakers an Alawiten gab es mutige Helfer, die aus Menschlichkeit religiöse Grenzen übersprungen haben.
Es
gibt eine seelische und moralische Solidarität, aber auch eine praktische, sagt Erzbischof Murat. Er weiß von einer sunnitischen Moslemfamilie, die Alawiten vor den Erschießungskommandos versteckt hat. Das ist ein Zeichen, dass viele Syrer ungeachtet aller politischen und religiösen Unterschiede zusammenhalten wollen, ungeachtet aller Versuche der Machthaber, sie auseinanderzubringen.
De séparer le peuple à la raison de leur religion.
Auf diese Solidarität und einen Minderheitenschutz sind auch die Christen in Syrien angewiesen. Und die werden immer weniger, waren es 2010 noch rund 2 Millionen. So schätzen die Experten die Zahl jetzt auf etwa 500.000.
Les chrétiens font partie de...
Als die neue Regierung an die Macht gekommen ist, hat sie zuerst von Gemeinschaften gesprochen und nicht von Minderheiten, erklärt Erzbischof Murat. Das hat sich leider schon wieder geändert. Die Christen bemühen sich, dass die einzelnen Bevölkerungsgruppen sich begegnen und austauschen. Aber die Macht, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen, die hat nur die Regierung.
La force pour réaliser ça, la décision, c'est le gouvernement.
Für das jüngste Massaker macht der Erzbischof die Übergangsregierung verantwortlich. Die brauche jetzt gleichzeitig Druck und Unterstützung, besonders angesichts der augenblicklichen Notlage und einer völlig zusammengebrochenen Wirtschaft.
Bien sûr, d'abord de prier.
Erzbischof Murat hofft auf das Gebet der Christen in Deutschland, aber ebenso auf politische Interventionen, damit keine weiteren Massaker geschehen. Dann braucht es dringend humanitäre Hilfen gegen den herrschenden Hunger in Syrien. Für die dort gebliebenen, aber auch für die ins Ausland geflüchteten jungen Menschen müssten Zukunfts- und Aufbauperspektiven geschaffen werden. Hier sieht Bertram Mayer auch die deutsche Kirche gefordert. Der Augsburger Bischof ist Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Bischofskonferenz. Er nimmt aus der Begegnung mit Jacques Murat mit, dass die Katholiken in Deutschland die Christen im Nahen Osten nicht vergessen dürfen.
Dass wir unsere Weltkirchenreferate, die wir ja haben in den einzelnen Bistümern, wo jeder Bischof zuständig ist, auch sagt, komm, fördert doch auch mal Projekte dorthin und natürlich Beziehungen pflegen. Ganz, ganz wichtig. Wir müssen sie aus diesem dunklen Fleck herausholen, wir müssen uns für sie interessieren und wir müssen Solidarität mit ihnen zeigen.
Auch damit die fast 2000-jährige Geschichte des Christentums in Syrien und seinen Nachbarländern nicht abbricht. Der Paderborner Erzbischof Udo Benz ist der Nahostbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz. Er fürchtet durch die massenweise Abwanderung der Christen einen großen Verlust für die Region.
Wenn man die Klöster sieht und diese Kirchen sieht über all diese Zeit hindurch, dann merkt man auch, welches reiches kulturelle christliche Erbe diese Region prägt. Und das kulturelle christliche Erbe darf kein Museum werden, sondern es muss gelebt sein. Und deswegen gehören Christen in den Nahen Osten.
Zudem würde die auch von den Muslimen geschätzte Versöhnungsbotschaft der Christen fehlen. Die stellt auch Erzbischof Murat heraus. Dialog und Begegnung zwischen den Religionen sind für ihn ein Hauptschlüssel zum Frieden.
Notre espoir vient de notre foi.
Der Glaube gibt dem Kirchenmann aus Homs Hoffnung und er vertraut dem syrischen Volk. Das weiß sehr wohl, dass Fanatismus der Vielfalt seiner Kultur fremd ist. Erzbischof Murat baut auf die Wiederkehr des jahrhundertelang geübten friedlichen Zusammenlebens in Syrien. Grundlage dafür war und ist der Glaube, sei es der christliche oder der muslimische.
De notre foi commun, soit musulman, soit chrétien.
Um die Not des Landes, aber auch die Möglichkeit einer guten Zukunft für Syrien darzustellen, ist Erzbischof Murat nach Deutschland gekommen. Von der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in Kloster Steinfeld, Alois Bierl für das MKR.
Vor 3 Wochen war meine Kollegin Brigitte Strauß auf den Philippinen und hat dort mit Menschen gesprochen, deren Angehörige von der Polizei oder von Todesschwadronen ermordet worden waren. Und zwar, weil Ex-Präsident Rodrigo Duterte einen sogenannten Kampf gegen Drogen geführt hat, in dem er alle Menschen umbringen wollte, die abhängig sind oder irgendetwas mit Drogen zu tun haben. Gestern ist Duterte am Flughafen in Manila verhaftet worden. Brigitte, was ist genau da passiert?
Ja, erstmal muss ich sagen, ich bin total aufgeregt und freue mich riesig. Vielleicht gibt's ja noch sowas wie Gerechtigkeit. Ich habe ja mit Witwen und Müttern gesprochen, die erzählt haben, wie ihre Söhne oder Männer eiskalt abgeknallt wurden und wie die Behörden hinterher versucht haben, das zu verschleiern. Aber von vorne, Duterte ist 2016 an die Regierung gekommen, hat damals gleich erklärt, dass er das Drogenproblem ein für alle Mal erledigen will, indem er alle Drogenabhängigen und alle Dealer umbringen lassen will. 30.000 Menschen sind deshalb gestorben, ohne Gerichtsverfahren, es gab nicht mal einen Haftbefehl, nur irgendwelche Todeslisten. Bis 2022 war Duterte Präsident. Schon während dieser Zeit, aber vor allem danach, haben ganz viele Menschen daran gearbeitet, dass er vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag kommt. Jetzt ist er verhaftet und wird angeklagt und mir fallen viele Leute ein, die vor Freude heulen werden.
Du hast es ja gerade schon gesagt, du hast mit den Angehörigen von Opfern gesprochen. Du warst ja mit Missio in Manila. Die unterstützen dort seit vielen Jahren ihre Projektpartner und ich nehme an, genau die hast du jetzt vor Augen, oder?
Ja, genau. Wir haben noch einen Chat mit den Reiseteilnehmerinnen und Reiseteilnehmern, in dem jetzt natürlich in den letzten 3 Wochen fast nichts los war, aber gestern ging es bei den Nachrichten echt ab. Missio-Präsident Monsignore Huber hat ja ständig Kontakt zu den Leuten auf den Philippinen auch und der hat mir jetzt erzählt, was die Leute ihm geschrieben haben.
Also das Erste, was ich ganz spannend finde, ist eigentlich, dass sie gesagt haben, wir wollen einen Gottesdienst, einen Dankgottesdienst feiern. Und das war genau in der Kirche, wo wir auch zusammen gewesen sind und genau in dieser Atmosphäre, wo ich dann auch den Gottesdienst halten durfte und predigen durfte.
Ja, und auf einem Facebook-Post war auch zu sehen, dass da eine Frau in der Kirche stand, also in genau dieser Kirche, und ganz viele Mikrofone auf sie gerichtet waren. Die wurde von verschiedenen Fernsehstationen interviewt.
Das war eine der Witwen, mit der wir auch gesprochen hatten. Und sie hat dann eben gesagt, dass sie in diesem Augenblick auch empfindet, dass das, was uns zugefügt worden ist, das Leid, das uns zugefügt worden ist, auch anerkannt wird. Und das, glaube ich, ist noch einmal etwas ganz Besonderes, dass sie auch nicht gesagt hat, sie empfindet Hass.
Sondern ist erleichtert, dass der Mord an ihrem Mann jetzt als Verbrechen anerkannt ist.
Duterte ist aber doch schon seit 2022 nicht mehr Präsident. Also wie ist es genau jetzt zu der Verhaftung gekommen?
Ja, zum einen musste man die Verbrechen ja erstmal nachweisen. Das dauert. Es gibt ja keine Polizeiprotokolle, in denen steht, dass die Polizei im Auftrag der Regierung die Menschen erschossen hat. Das waren so Nacht- und Nebelaktionen. Entweder hieß es hinterher, dass sich die Drogenkriminellen selber gegenseitig erschossen haben und die Polizei da war, weil sie zu einer Schießerei dazugerufen worden waren. Oder die Behörden haben hinterher Totenscheine ausgestellt, auf denen als Todesursache so etwas wie Bluthochdruck stand, also an Zynismus kaum noch zu überbieten. Die Familien hatten kein Geld für Autopsien und so konnten sie nichts beweisen. Den falschen Totenschein mussten sie annehmen, damit sie ihre Angehörigen überhaupt begraben konnten.
Ja, es ist ein unglaubliches System, das dahinter steckt, was du gerade beschreibst.
Genau, aber es gab ganz viele Organisationen, die an den Beweisen gearbeitet haben. Mit einem Pater habe ich in Manila auch sprechen können, Father Flaviano Villanueva, kurz Father Flavi. Der hat unter anderem Opfer exhumieren lassen und von der einzigen forensischen Expertin der Philippinen untersuchen lassen. Und das ist dabei herausgekommen.
Aus den Knochen, die wir ihr gebracht haben, lassen sich mindestens 4 wissenschaftliche Schlussfolgerungen ziehen. Erstens, dass sie an Schusswunden starben. Zweitens, dass die Schusswunde die Todesursache war. Drittens, dass die Schusswunden empfindliche Organe getroffen haben. Und viertens kann man in den Zähnen erkennen, dass die Person aus ärmlichen Verhältnissen kommt.
Die Reichen konnten sich nämlich oft von den Todeslisten freikaufen. Aber das nur am Rande. Flavi hat übrigens in den letzten Jahren immer wieder Morddrohungen erhalten, mehr oder weniger offensichtliche. Letzten Oktober durfte er dann aber vor dem Senat sprechen. Da gab es eine Anhörung zu diesen EJKs, also Extrajudicial Killings, so heißen diese Morde. Und er hat da eine Schriftrolle gezeigt, auf der die Namen der Leute standen, die nachgewiesenermaßen Opfer dieser EJKs waren. Die Rolle war etwa 5 Meter lang. Ich habe sie gesehen, sie hing in seinem Büro, wo wir ihn besucht haben. Also die Beweise reichen jetzt wohl aus für einen Haftbefehl.
Allerdings gab es ja noch ein kleines Problem. Duterte hatte die Philippinen 2019, also mitten in seiner Amtszeit, aus dem Internationalen Strafgerichtshof zurückgezogen. Also so nennt man das, wenn man dieses Gericht nicht mehr anerkennt. Mhm. Wie kommt es, dass es jetzt trotzdem einen Strafbefehl gibt?
Also der Gerichtshof sagt, alles, was bis 2019 passiert ist, fällt noch in unsere Zuständigkeit. Und der Höhepunkt dieser Morde war 2016, gleich nach Dutertes Amtsantritt. Und der amtierende Präsident Marcos Jr. sagt, die philippinischen Strafverfolgungsbehörden fühlen sich zur uneingeschränkten Zusammenarbeit verpflichtet. Beigetreten sind die Philippinen unter seiner Führung aber auch nicht wieder. Man muss aber auch über den Hintergrund wissen, Dutertes Tochter ist derzeit Vizepräsidentin. Sie und Marcos haben sich aber zerstritten und im Mai sind Zwischenwahlen. Da kommt die Verhaftung des Vaters gerade richtig.
Ja, Brigitte, danke für die spannenden Nachrichten. Du hast es eben schon gesagt, vielleicht gibt es doch noch so etwas wie Gerechtigkeit. Auf unserer Homepage innehalten.de gibt's übrigens auch einen Bericht über eine der Witwen, die ihren Mann in Dutertes Kampf gegen Drogen verloren hat.
Es ist brasilianisches Kino auf allerhöchstem Niveau. Der Film Für immer hier hat den Oscar für den besten internationalen Film bekommen. Was dieses Drama so besonders macht, das verrät Ihnen jetzt mein Kollege und Kinoexperte Klaus Schlauk in unserem Filmtipp.
Für immer hier spielt im Jahr 1971 zur Zeit der brasilianischen Militärdiktatur. Mit Sorge beobachten der ehemalige Kongressabgeordnete Rubens Paiva, seine Frau Eunice und ihre Familie die politischen Entwicklungen. Während sie ihre älteste Tochter zum Studium nach Großbritannien schicken, hält es das Ehepaar noch nicht für geboten, das Land zu verlassen. Doch plötzlich wird der Mann von der Militärpolizei verschleppt und auch seine Frau und eine der Töchter werden verhört. Zwar kommen die Frauen wieder frei, doch Paiva bleibt verschwunden. Auch Jahre später quält die Familie die Ungewissheit, was dem Vater widerfahren ist.
Mama! Meine Süße! Was ist passiert?
Mein Mann ist in Gefahr.
Jeder von uns ist in Gefahr, Inis.
Brasilia wird bald in Flammen stehen.
Jemand kommt einfach in dein Haus, nimmt deinen Mann mit, sperrt ihn ein. Behauptet dann, er ist weg.
Hat der Staat nicht wichtigere Aufgaben als die Aufarbeitung der Vergangenheit?
Nein.
Und bitte nicht lächeln.
Wieso nicht?
Hat der Redakteur gesagt.
Er will es traurig. Nein, wir lächeln. Wir lächeln.
Das auf realen Ereignissen beruhende Drama schildert zunächst das Zusammenleben einer harmonischen Familie, in das dann umso schmerzhafter der Terror des Regimes einbricht, so das Fazit des katholischen Filmdiensts. Der Fokus liegt dabei auf der Ehefrau und Mutter Eunice Paiva. Verkörpert wird sie von Schauspielerin Fernanda Torres, die dafür den Golden Globe gewann und auch für den Oscar nominiert war. Insgesamt erzählt Für immer hier von den Verbrechen der Militärdiktatur. Handelt aber zugleich auch vom Mut, sich von politischer Gewalt nicht brechen zu lassen, sondern unnachgiebig für demokratische Werte und Menschenrechte einzutreten. Klaus Schlauk für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR,
mehr Tiefgang für den Süden.